Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
Agnieszka Walorska.
Was gab's Neues letzte Woche?
Ja, letzte Woche ein bisschen anders als sonst. Wir fangen hier nicht gleich mit Generative AI an, sondern mit Regulierung überall auf der Welt.
Ja, einer der großen Trends, die wir auch für dieses Jahr vorausgesagt hatten, unter anderem in den USA, was TikTok angeht und was der Kongress dort so anstrebt und wie sich überhaupt die Nutzerzahlen von TikTok entwickelt haben und was da so hintersteckt.
Ja, und nicht nur bei TikTok und in USA, sondern auch in Europa geht es die ganze Zeit heiß zu.
Genau, das hat mit dem Digital Markets Act zu tun und wie jetzt die Big Tech Companies versuchen oder nicht versuchen zu complyen. Da gibt es so einen schönen Begriff, Malicious Compliance, also wie man versucht, den Buchstaben auszuführen, aber nicht den eigentlichen Intent eines Gesetzes und was Apple dort mit Spotify und Epic Games so versucht.
Ja, und Apple gegen Epic Games ist ja quasi auch schon fast eine epische Auseinandersetzung, die seit einer Weile geht. Und eine weitere Auseinandersetzung, die noch relativ neu ist, OpenAI versus Elon, da gibt es ja auch eine Antwort auf Elons Klage von der vergangenen Woche. Und wo wir bei OpenAI und AI-Themen bleiben, eine Reihe von interessanten Neuigkeiten mit neuen Modellen von Anthropic Claude und auch von Inflection AI und wie sich die jeweiligen Modelle und die jeweiligen Plattformen entwickeln, in welche Richtung, dazu diskutieren wir dann ja auch noch später. Und noch ein paar andere Neuigkeiten aus dem Gen-AI-Umfeld. Unter anderem auch ein Thema, das wir vorausgesagt haben für dieses Jahr in dem medizinischen Bereich. Und zum Abschluss auch noch aus dem Gen-AI-Umfeld eine kleine Spionage-Affäre bei Google.
Ja, das ist das Spektrum der Themen heute. Was ich immer interessant finde, wenn ich die Statistiken so anschaue zu unserer Podcast-Hörerschaft, dann ist interessant zu sehen, dass etwa 60% der Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, ihn noch nicht abonniert haben. Das heißt, wenn ihr den schon regelmäßig hört, tut uns einen Gefallen, klickt auf den Folgen-Button. Und dann hilft es uns mit der Verbreitung des Podcasts und euch dabei, ihn noch regelmäßiger zu hören, weil er automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Newsfeed landet. Ja, die Themen. Regulation, das hatten wir ja schon für dieses Jahr vorhergesagt, dass wahrscheinlich eines der Hauptthemen sein wird, wie sehr Big Tech jetzt von Regulatorik vor sich hergetrieben wird. Und das zeichnet sich sehr deutlich jetzt ab auf beiden Seiten des Atlantiks. Einerseits in den USA gab es natürlich ziemlich viel News. TikTok, vielleicht steigen wir damit ein. Was war da los? Der Kongress hat hier was vorgeschlagen. Worum geht's da?
Naja, es geht ja auch weiterhin darum, TikTok quasi komplett zu verbieten. Und ich fand eine der interessantesten Titel, glaube ich, die Nachrichten dazu gebracht haben, auch war von New York Times. Der Präsident Biden möchte TikTok regulieren, der Kandidat Biden möchte vom TikTok profitieren. Also natürlich ein schwieriges Thema, gerade in Zeiten von Wahlkampf, weil man sich ja der Probleme mit TikTok bewusst ist und auf eigentlich auch beide Seiten des politischen Spektrums in USA TikToks Macht reduzieren wollen. Auf der anderen Seite profitieren die Kandidatinnen und Kandidatinnen natürlich ja auch von der Verbreitung, die TikTok schaffen kann.
Ja, aber so wie du es formuliert hast, das ist so ein bisschen die Formulierung, die TikTok auch versucht zu interpretieren, dass sie sagen, sie wollen uns verbieten. Das darf der Kongress natürlich nicht tun. Sie versuchen es jetzt so ein bisschen in die andere Richtung zu gehen, also inhaltlich in etwa korrekt, aber dann würde was anderes greifen, nämlich, und da versucht sich jetzt TikTok auch drauf zu beziehen, dass der Kongress jetzt dort was versucht, was gegen die Meinungsfreiheit wieder verstößt. Und die Meinungsfreiheit damit zusammenhängt, dass diese Plattform weiter verfügbar sein muss. Das versucht der Kongress dann anders zu formulieren. Und er sagt nämlich, die Plattform darf selbstverständlich weiter verfügbar sein. Aber es muss ein Disinvestment stattfinden von ByteDance. Und zwar, das ist natürlich die chinesische Mutter dahinter. Und dafür, das ist jetzt der Vorschlag, der dort auf dem Tisch liegt und auch mit überragender Mehrheit jetzt auf den Weg gebracht wurde. Da steht jetzt in der kommenden Woche tatsächlich der Entscheid an, ob das jetzt zum Gesetz wird, dass hier innerhalb von 6 Monaten, das ist der Zeitraum, der ByteDance dann gegeben wird, sich die chinesische Mutter dann von TikTok trennen muss. Also TikTok darf weiter existieren, muss aber ein von China losgelöste Entity sein. Und damit genau dem entgegenzuwirken, was, wie du es gesagt hattest, ist ja so bipartisan, tatsächlich wurde es ja schon in der Trump-Regierung angestrengt, dass man TikTok damals tatsächlich ziemlich radikal verboten wollte. Da hatte man ja noch so diskutiert, ob das dann zu Oracle irgendwie integriert wird und lauter solche Geschichten hat man auch nichts mehr von gehört. Aber jetzt liegt eben konkret dieser Vorschlag auf dem Tisch, der ja eine Mehrheit anscheinend im Kongress auch gefunden hat.
Ja, aber die Konsequenz, sollte TikTok eben nicht die Weste sein von der chinesischen Seite, wäre am Ende der Verbot, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, nicht ganz. Mhm. In de facto wäre es wahrscheinlich das, aber was jetzt dort vorgeschlagen ist, ist, dass eine Strafe dann erhoben würde für sämtliche App-Stores, die weiter den Download von TikTok anbieten. Also das wäre dann so dieser Umweg.
Okay, also de facto ist es dann quasi ein Verbot. Ja, also.
Genau.
Es wird anders formuliert, ja, es wird natürlich anders formuliert und natürlich hat TikTok ja die Möglichkeit, das entsprechend abzuwenden. Ja, ich glaube, da gab es ja auch schon natürlich einige Scherze, ob das jetzt Elon Musk jetzt als nächstes Medium kaufen will.
Ja, schauen wir mal, wie viel Geld er noch in der Kasse hat. Aber tatsächlich ist es dann so, wie man jetzt in den USA versucht, um möglich Stolpersteine dort, also die zu umgehen, dass man jetzt eine bestimmte App nur sich rauswählt, da hat man auch entsprechend diesen Gesetzesvorschlag so breit gefasst, dass es grundsätzlich sich auf Foreign Adversaries bezieht und nicht einfach nur dort ByteDance genannt ist, was dann wiederum auch eben sehr selektiv wäre und juristisch wahrscheinlich eine ganze Menge Gegenwehr oder Möglichkeiten der Erwiderung geben würde. Jetzt hat man das Gesetz tatsächlich so gefasst, dass hier eben grundsätzlich eben den USA feindlich gestimmte Staaten, Russland, Nordkorea, China, dass die hier von Apps, die aus diesen Ländern kommen, entsprechend betroffen sein könnten und also eben auch zu dem hinzugefügt werden könnten. Also nicht nur ByteDance und TikTok. Und gleichzeitig soll das tatsächlich so dann realisiert werden, wie erwähnt, dass dann App Stores für den Download eben bis zu $5,000 pro User bezahlen müssten, die jetzt über ihren App Store diese App herunterladen, wenn es dann weiter angeboten wird. Jetzt, wie gesagt, vorgeschlagen ist dort so ein 165-Tage-Zeitraum, der dann ByteDance gegeben würde, um dieses Disinvestment vorzunehmen und die Entity zu trennen. Also ziemlich.
TikTok hat natürlich gleich in ihren Nutzerinnen und Nutzern die Allianz gesucht und sie um Hilfe gebeten, um ein bisschen Druck auf die Regulatoren auszuüben, nicht wahr?
Genau, da gingen Push-Notifications raus an die ganzen User, in denen sie gebeten wurden, ihren Postal Code einzugeben, um dann zu sehen, welcher Abgeordnete im Kongress für sie dort für ihren Distrikt verantwortlich ist. Und die Konsequenz war dann mit der Telefonnummer eben verbunden, dass ja die Kongressmitglieder hier bombardiert wurden von Anrufen und ja die Telefone eigentlich lahmgelegt waren. Deswegen, weil natürlich irgendwie Millionen von Usern Angst haben, dass ihnen jetzt da die App weggenommen wird. Und das, was ich aber interessant finde, jetzt mal diese regulatorische Komponente ausgeklammert, hat ja auch im vergangenen Jahr eine interessante Entwicklung stattgefunden, was TikTok und Instagram angeht. Und zwar ist in der vergangenen Woche auch ein längerer Artikel in der Financial Times erschienen, der betrachtet hat, wie sich die Downloadzahlen entwickelt haben bei TikTok. Und tatsächlich muss man da, das kam von Sensor Tower, diese Information, muss man konstatieren, dass Instagram unterdessen TikTok eingeholt hat als die most downloaded App. Also die, TikTok ist hier im vergangenen Jahr nur um 4% gewachsen, was die Downloadzahlen angeht, auf 733 Millionen Downloads. Instagram hingegen ist um über 20% gewachsen auf 768 Millionen Downloads. Also von daher ist Instagram jetzt wieder auf Platz 1 und diese ganze Übung, die Mark Zuckerberg da mit Reels angestrengt hat, eigentlich eben TikTok zu kopieren, scheint jetzt sehr erfolgreich zu verlaufen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, so die Copycat-Aktion, also eigentlich hat da Meta seit langer Zeit nichts Neues erfunden in den Bereichen, aber sehr, sehr, sehr erfolgreich kopiert, ne? Erst Stories von Snapchat, ne, und dann die ganzen Reels und das Original, die Originale damit quasi übertroffen, also.
Das zeigt sehr gut, wie Mark Zuckerberg das doch immer wieder hinbekommt. Sachen, die dann so am Kriseln sind, gab es ja jetzt schon viele Iterationen, also von Fast Mobile verpassen und viele weitere, dann mit Vollgas aufs Neue zu setzen, auch was AI jetzt angeht wiederum. Also da gibt es schon sehr starke strategische Schwenks, die Mark Zuckerberg doch dann immer wiederum schafft, so erfolgreich auszuführen. Also das ist schon einmalig, wie er das irgendwie hinbekommt. Muss man ihm lassen, auf jeden Fall. Und natürlich hat sich TikTok auch so ein paar Beine selbst gestellt, zumindest was die USA angeht. Weil eine Sache ist bei TikTok ja im Heimatland China sehr erfolgreich. Und das ist dieser ganze Live-Commerce. Das heißt, darüber eigentlich diese Social-Plattform, die ja ein unglaubliches Engagement hat, das Engagement zu nutzen, um nicht nur Werbung dort zu ermöglichen, sondern auch tatsächlich ein E-Commerce. Und das funktioniert in China schon sehr gut. Und man hat jetzt versucht, das international auszurollen. Und da gibt es verschiedenste Artikel dazu. Das ist schon haarsträubend, wenn man es so liest, mit welchem Budget dort TikTok vorgeht. Also da gab es vor ein paar Wochen schon einen längeren Artikel mal New York Times, wo ein Redakteur das einfach mal ausprobieren wollte und er hat einfach nur einen Bleistift, den er hatte, hat er gesagt, den will er verkaufen, Live-Shopping, und dann hat er innerhalb kürzester Zeit irgendwie ein paar tausend Leute gehabt, die in seinem Livestream zum Verkauf dieses Bleistifts dort eingeschaltet waren, wo sich die Leute auch gefragt haben, was willst du, warum, was jetzt Besondere an diesem Bleistift und hin und her. Und letztendlich gab es dann auch einen Abschluss. Also er hat dann, glaube ich, für $4 diesen Bleistift verkauft. Und das Interessante ist, TikTok zahlt dann sogar auch noch für das Shipping der ganzen Geschichte. Also das sind wahrscheinlich Milliarden, die TikTok dort reinsteckt, um dieses Live-Shopping auch in den USA und international auszurollen. Mit der Konsequenz, dass jetzt der ganze Stream von den normalen Nutzern auf TikTok plötzlich überflutet ist mit gefühlten Trash von irgendwelchen Produkten, die dort angeboten werden, die eigentlich keiner wirklich haben will. Also man versucht wirklich, da sind wir wieder bei diesem Stichwort Plattform Incentivization, diesen Reach, den man hat, diese Power, die man hat, dieser Plattform, jetzt in ein neues Modell zu quetschen, auf den oder auf das offensichtlich die User nicht so wirklich Lust haben und in Konsequenz das dazu führt, dass das Engagement, das ist eine weitere Statistik, die vergangene Woche rausgekommen ist, das Engagement auf der App drastisch eingebrochen ist. Also der Drop von 39% wurde hier in 23 berichtet, in einem anderen Artikel, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Engagement auf TikTok um ja fast 40% zurückgegangen. Und das reflektiert sich natürlich in den Einnahmemöglichkeiten vieler TikTok-Influencer, die da so unterwegs sind, die auch ihrem Frust jetzt Luft machen. Da haben verschiedenste Influencer gepostet, dass sie kaum noch ihren Account monetarisieren können in der letzten Zeit. Also die Einnahmen dort drastisch eingebrochen sind wegen dieses E-Commerce und Live-Shopping-Pushes. Und sie deswegen gesagt haben, sie switchen jetzt auch zu Instagram, weil sie die Plattform besser monetarisieren können. Also das ist so ein bisschen, wo man sich auch überlegen kann, ob TikTok so ein bisschen, auf Englisch sagt man, overplay the hand, also die oder die Machtposition, die sie hatten, eben dachten, dass sie so uneinholbar sind und jetzt dachten, sie können das Modell in irgendeine Richtung drücken, wo die Nutzer noch überhaupt nicht sind oder vielleicht auch gar nicht hinwollen. Und ja, jetzt gibt's halt einen lachenden Dritten und der scheint mal wieder Facebook oder Instagram hier zu sein. Und jetzt die Regulation noch on top hilft natürlich auch nicht.
Das ist schon interessant, dann ja auch zu sehen, wie doch sehr unterschiedlich die Nutzerverhalten dann entsprechend sind, ne? Zwischen jetzt Asien und Europa und USA hat man ja auch schon gesehen an der ganzen WhatsApp-Shopping beziehungsweise WeChat, diesem ganzen Ökosystem, Super-App, was dort schon seit einer Dekade de facto ein Standard ist, dass so alles gemacht wird und sich weder in Europa noch in den USA sowas Vergleichbares etablieren konnte, ne?
Ja, und das ist ja so dieses große Buzzword immer mit Super-App, ja, weil in China das natürlich schon ganz gut funktioniert hat, aber also deswegen ist es für die westlichen Tech-Konzerne ja auch so zu dem Ziel geworden, kann ich eine Super-App kreieren, also eine App, über die alles läuft, von Bestellung meines Essens, von Taxibestellungen bis hin zu meinem Social Interactions und Chat, also so ein bisschen, ja, nach und nach aufgebohrt in Teilen, was zum Beispiel Uber angeht, dass sie dann so Uber Eats dann integriert haben, aber das sind natürlich so angrenzende Sachen, die mit Transport zu tun haben, also jetzt nicht komplett neue Bereiche. Aus dem Finanzbereich vielleicht so ein bisschen Block am ehesten.
Ja, aber was für Verbreitung haben sie dann auch wieder, ne? Also ich meine, so im Vergleich zu so einem WeChat halt, ja.
Absolut. Ja. Aber da sind eben, da muss man sich halt fragen, ob einerseits die kulturellen Ausgangsbedingungen ein bisschen andere sind, aber halt auch überhaupt, wie ausdifferenziert Apps schon waren. In der westlichen Welt hatte man eben schon ein Uber, ein Food Delivery, ein Apartment mieten, ein Chat und so weiter, alles schon als ausdifferenzierte Apps. In China war das halt ein bisschen anders. Da hat man eben WeChat gehabt und das war eigentlich als Chat etabliert und darauf wurde dann alles aufgesetzt, bevor in diesen einzelnen Verticals dominante Player überhaupt existieren konnten. Mhm. Und dementsprechend war natürlich die Ausgangsvoraussetzung dort auch eine ganz andere. Das im Nachhinein dann in diese Richtung aufzubohren, wenn man schon Local Champions hat für diese einzelnen Verticals, jetzt zu sagen, jetzt will ich eine Super-App kreieren und mach all diesen Existierenden jetzt die Nutzer abspenstig. Also diese Richtung ist wahrscheinlich etwas schwieriger, wie man jetzt bei den westlichen Playern sieht.
Ja, zumal es einfach durch eben solche Plattformen wie WeChat einige Probleme behoben wurden, die wir hier erstmal gar nicht hatten. Wie jetzt so überhaupt so Zugang zum Beispiel zu Bank- und Finanzprodukten, ja. Da musste es ja auch nicht mal Apps dafür existieren, sondern es gab einfach existierende, ja, Systeme und Prozesse und der Bedarf war erstmal quasi gar nicht da, weil es kein Problem gab, das gelöst werden sollte. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ne, wenn man jetzt so dieses Live-Shopping in jetzt TikTok oder sowas sieht, also es gibt ja so wirklich einige Beispiele, die sind wirklich furchterregend, wo innerhalb von einer Minute da alle Sekunde irgendwie ein neuer Produkt präsentiert wird. Und ich weiß es nicht, hier riecht das so sehr nach irgendwelchen Shopping-TV, was einfach längst abgetan ist und was allermals noch vielleicht irgendwie ältere Damen irgendwie sich noch angucken. Aber vielleicht gibt's dort nicht diese Assoziationen. Ich weiß es nicht.
Ja, da gibt's ja auch, die können auch gerne mal verlinken, ja auch faszinierende Videos, die in solchen Coworking Spaces aufgenommen wurden. In China war es dann, glaube ich, weiß nicht genau in welcher Stadt, wo man wirklich von Raum zu Raum geht und in jedem Raum sitzt eine andere Live-Shopping-Queen, die irgendwelche Produkte vor die Kamera hält. Und das sind wirklich, also wie so Bienenwaben, die dort quasi diese Infrastruktur liefern. Also dort mietest du dich ein und hast dann das ganze Equipment dort und jeder verkauft ein anderes Produkt im Sekundentakt eigentlich. Ja,
also bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir das hier nicht haben, ne? Weil dieses System funktioniert ja auch super in der Kombination mit den anderen chinesischen Giganten, die eigentlich auch reguliert gehören, also so Temu und Shein, ne?
Allerdings, und da können wir in einer anderen Folge mal wieder ein bisschen tiefer einsteigen, weil es dort jetzt, Stichwort Regulierung, jetzt tatsächlich in der vergangenen Woche auch schon erste Vorstöße gab, sowohl in den USA als auch in Europa, sich das Thema Temu nochmal genauer anzuschauen und was dort eigentlich mit Umgehung von Zoll und de minimis, also was so die Einführung dieser Produkte angeht, was natürlich ein ökologisches Desaster ist natürlich, diese Geschichten. Also von daher finde ich das natürlich auch höchste Zeit, dass man sich das genauer anschaut und zwangsläufig vielleicht dann, wenn es nicht anders funktioniert, eben auch hier regulatorisch eingreifen muss, weil letztendlich diese Verzerrung existiert ja auch nur aufgrund einer bestimmten Regulatorik, sodass diese Produkte künstlich günstig erscheinen und das natürlich sehr ausgenutzt wird. Also ich bin gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt. Das ist natürlich für Temu und Co. auch vorhersehbar, dass hier früher oder später auch Regulierung kommen wird. Deswegen haben sie ja im vergangenen Jahr auch Milliarden, zig Milliarden ausgegeben, um jetzt noch hier diesen Landgrab voranzutreiben, solange es das noch möglich ist. Also Facebook hat ja maßgeblich allein durch Temu und Shein profitiert. Also das sind zweistellige Prozentzahlen, die diese zwei Player allein in den ganzen Werbeumsätzen, die Facebook, also der ganze Meta-Konzern eigentlich verdient hat.
Interessant die Konsequenz dann. Wenn Temu und Shein reguliert werden, gehen auf einmal die Werbeeinnahmen dann bei Meta runter.
Absolut. Exakt, ja. Also das ist eine sehr enge Verknüpfung dort in ziemlich hohen Klumpenrisiko mittlerweile für Meta durch diese zwei Player dort.
Tja.
Ja, aber die Regulierung traf jetzt nicht nur oder die angestrebte Regulierung vergangene Woche natürlich nicht nur die USA und TikTok, sondern auch Europa und DMA, also den Digital Markets Act. Und da gab es als erste News wirklich eine Rekordstrafe, muss man schon sagen, oder eine erste Strafe in diesem Kontext, die Margrethe Vestager dann verkündet hat. Und sie hat sich darauf bezogen, dass Apple seit Jahren ihre dominante Position missbrauchen. Und darauf bezogen, das war insbesondere dieser Case jetzt, was Spotify angeht, dass App-Betreiber nicht erlaubt sind, alternative Zahlungsmöglichkeiten anzubieten und auch auf alternative Wege der Bezahlung überhaupt hinzuweisen. Also mal abgesehen davon, dass du nicht alternative Zahlungsmöglichkeiten, sondern immer das Apple Pay-System dann da irgendwie dahinter verwenden musst, also über die Apple-Kanäle das läuft, was in Konsequenz dann bedeutet, dass Apple 30% sich abzwackt davon, wenn es über den App Store läuft oder 15% dann über Web. Aber in den Apps dürfen diese App-Anbieter nicht mal darauf hinweisen, dass es auch andere Wege gibt. Also, dass sie zum Beispiel einen Link im ersten Schritt, es wurde dann so peu à peu von Apple ein bisschen, ja, Schritt bei Schritt aufgeweicht, ja, weil der regulatorische Druck dort kam. Aber so war jetzt das Urteil. Das reicht nicht aus. Apple missbraucht diese Position und deswegen eine Strafe von 1,8 Milliarden Euro, die jetzt hier gegen Apple verhängt wurden. Also das ist schon
bisschen mehr als Parking-Ticket.
Ja, für Apple halt immer fast noch Parking-Ticket, aber ich glaube, was das Entscheidendere dran ist, und da hat der Digital Markets Act ja schon tatsächlich richtig Zähne, es besteht die Möglichkeit, dass hier Strafen, wenn das weiter so geführt wird, von 10-20% des globalen Umsatzes als Strafe verhängt werden können. Und das ist natürlich dann nicht mehr nur noch ein Parking-Ticket, wenn jetzt solche Unternehmen plötzlich 20% ihres weltweiten Umsatzes zahlen müssen. Und da schaut man natürlich jetzt in den USA auch sehr genau drauf, dass plötzlich ähnlich so, wie es mit dem DSGVO-Geschichte war, dass jetzt hier Europa die Tech-Konzerne als erstes wiederum so vor sich hertreibt und man sich halt sehr genau anschaut, was bedeutet das dann auch? Also viele Länder, ich glaube die Türkei unter anderem, noch eine ganze Reihe anderer, haben jetzt auch schon gesagt, dass sie vergleichbare Sachen, wie jetzt mit dem DMA dort in Europa verabschiedet wurde, auch einführen wollen oder zumindest jetzt am Diskutieren sind. Also von daher kommt da schon eine Welle ins Rollen und Apple, da muss man auch sagen, die haben natürlich darauf dann geantwortet, aber deswegen fand ich diesen Begriff dann so gut, malicious compliance. Also da gibt's ein ganzes Subreddit von mit irgendwie ein paar Millionen Nutzern, die immer lauter solche Sachen posten. Also malicious compliance heißt eben eigentlich, dass man sich an den Buchstaben eines bestimmten Gesetzes hält, aber bewusst eigentlich die eigentliche Intention, der Intention nicht gerecht wird. Und das sieht man bei Apple auf verschiedensten Ebenen. Also zum Beispiel hat man ja auch die Möglichkeit aufgrund der Regulierung dann geboten, dass jetzt eben Purchases, also Einkäufe, auch über andere Wege erfolgen können. Also sprich zum Beispiel über die Website eines App-Anbieters. Gleichzeitig sagt man dann aber, wenn diese Wege genutzt werden, dann wird eine Fee pro Download von 50 Cent einfach pauschal fällig. Und das ist natürlich, das widerspricht natürlich absolut der Intention, weil wenn man sich gerade mal anschaut, welcher Prozentsatz bei so einer Plattform wie Spotify auch die kostenlosen Nutzer sind, dann hat Spotify natürlich ausgerechnet, dass sie so noch mehr zahlen würden, als sie aktuell zahlen, weil plötzlich die kostenlosen Nutzer dann auch mit 50 Cent und wohlgemerkt pro Jahr, wo es dann die aktiven Nutzer sind, dann von Apple verrechnet würden. Also von daher Apple so tut, als ob sie dem entgegenkommen, aber gleichzeitig dann ein anderes Loophole kreieren, wo sie dann verhindern, dass dieses Wegfallen dieser Regulierung tatsächlich überhaupt genutzt werden kann. Also, und natürlich hat Apple sich dann ausführlich dazu geäußert und ein langes PDF dazu. Da geht es natürlich nur drum, wir wollen unsere Nutzer schützen und was noch? Und es gibt Risiken für die Nutzer. Ich glaube, was man zusammenfassend sagen kann über diese Antwort von Apple ist, dass man eigentlich Nutzer da drin durch Profits ersetzen kann. Und dann ist die eigentliche Intention klar, was bei Apple dahinter steckt. Also sie wollen ihre Profits schützen und die Profits sind unter dem Risiko, dass, wenn das aufgeweicht wird, das natürlich wegfällt. Ja? Und darum geht's Apple. Und da sind sie extrem hart am Kämpfen. Da gab es verschiedene News vergangene Woche.
Ja.
Wie sie.
Und ja, unter anderem eine Saga, von der wir eigentlich mehrfach berichtet haben, weil das Ganze geht ja schon bestimmt 2 Jahre, würde ich sagen. Zwischen Epic Games und Apple, das damals vor eben, ich weiß nicht wann, das erste Mal dazu geführt hat, dass Apple Fortnite aus dem App Store rausgeschmissen hat. Und da hat wieder mal was eskaliert. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat Apple mal wieder Epic Games gesperrt als Entwickler.
Genau, und zwar als Entwickler eines eigenen App Stores, weil das ist ja Teil des Digital Markets Act, dass jetzt eben die großen Plattformen, also letztendlich sind es zwei, auf der einen Seite natürlich der App Store von Apple, der andere von Google, dass sie ermöglichen müssen, dass andere ihre eigenen App Stores betreiben können. Also sprich Epic Games zum Beispiel einen eigenen App Store aufbauen kann, um darüber seine Games zu vertreiben und das von Apple nicht verboten werden darf. Und das wurde dann auch gleich von Sweeney, eben dem Epic Games Gründer und CEO, auch angekündigt, was sofort darin resultierte, dass Apple gesagt hat, übrigens, das wird jetzt verboten. Natürlich hat man sich hier nicht auf den DMA, also den Digital Markets Act, bezogen, gegen den darf man ja nicht verstoßen, sondern man hat es damit begründet, dass Epic Games ja schon vorher gegen Regeln des App Stores verstoßen hat, indem es bestehende Verträge ohne eine gesetzliche Regelung, die dann schon existierte, sondern da hat Epic Games damals ja, darauf fast zu verwiesen, ja gesagt, wir ermöglichen alternative Downloads, was dann eben zu diesem Rausschmiss geführt hat. Das heißt, Apple hat sich darauf bezogen, dass sie nicht darin vertrauen, dass Epic Games sich auch künftig an geltende Gesetze und geltende Verträge halten wird. Und deswegen sei es ja zum Nachteil, wahrscheinlich auch der Nutzer, wenn dann so ein Player hier einen eigenen App Store betreibt, weil so ein Player ja nicht zuverlässig ist. Also diese Begründung war natürlich sehr fadenscheinig, muss man sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Drohung von bis zu 20% der Umsätze, die jetzt mit dem Digital Markets App tatsächlich richtig Zähne hat, auch dazu geführt haben, dass Apple dann innerhalb der gleichen Woche dann schon wieder zurückgerudert und gesagt, jetzt darf eben Epic Games doch den eigenen App Store betreiben. Also man sieht hier wirklich einen extrem harten Verteidigungskampf, den Apple jetzt versucht zu führen, weil sie Angst haben, hier sehr profitable Einnahmen zu verlieren. Und sie haben dann auch argumentiert, und da ist ja durchaus ein bisschen was dran, mit Verweis auf Spotify, ja, haben sie dann halt gesagt, er ist ja auch eigentlich unfair, dass Spotify jetzt kostenlos davon profitieren soll, was Apple alles entwickelt hat. Also sprich, Apple hat ja auch diesen App Store, sie bieten die Möglichkeiten dann an, auch über CarPlay dann Spotify zur Verfügung zu stellen, über die Apple Watch und so weiter. Also all diese Software und dieses Ökosystem, was geschaffen wurde. Und davon verweisen sie darauf, hat Spotify auch profitiert. 119 Milliarden Mal aus dem App Store geladen, darauf verweisen sie, ohne dass der Konzern dafür irgendwas an den Konzern Apple, also ohne dass Spotify irgendwas an Apple gezahlt hätte, weil diese Downloads ja erstmal kostenlos sind. Sind ja diese Freemium oder diese kostenlose App. Also erst später, wenn man dann zum Premium-User wird, ist ja eine Zahlung damit verbunden.
Und monetarisiert wird das ja trotzdem, ne? Über Werbung zum Beispiel werden sie ja trotzdem monetarisiert, die User, ne?
Genau. Also hat Apple dann quasi, und das in einem Satz zusammengefasst, gratis ist Spotify offensichtlich nicht genug. So ein bisschen natürlich gegen Spotify dort geschossen und gesagt, hier, all das, was wir zur Verfügung stellen und ihr nutzt es gratis und dann meckert ihr trotzdem noch. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass ein besserer Vergleich wahrscheinlich der wäre, den man zum Beispiel mit Kreditkartenunternehmen hat. Ja? Also, dass es nachvollziehbar ist, dass damit, also so ein App Store zur Verfügung zu stellen und diese ganze Software dort zu entwickeln und die User dort drauf zu bringen, dass das ein Wert an sich ist, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Aber dass dieser Wert 30% der darüber erzielten Einnahmen betreffen soll, also das ist schlicht nichts anderes als Wegelagerei. Wenn man das vergleicht eben mit Kreditkartenunternehmen, also eben Mastercard und Visa, dann ist das halt irgendwie eine Network-Fee, die sich so zwischen 1 und maximal 4% irgendwie bewegt. Und da ist ja auch eine Menge mit drin, ja. Also diese ganze Fraud-Detection und lauter solche Geschichten. Also da sind ja auch Kosten mit verbunden, dieses Netzwerk zu betreiben. Aber trotzdem, diese beiden Unternehmen mit dieser 1 bis 4% Größe sind am Geld drucken auch, ja. Also mit einer Profit-Margin von irgendwie so 70-80%. Also selbst wenn man so wenig in Anführungsstrichen prozentual nimmt, kann man sehr viel Geld damit verdienen. Und ich denke, das ist mehr der Vergleich, der irgendwie Sinn ergibt, dass man halt sagen muss, klar, Apple leistet hier natürlich einen Beitrag, aber dass eine Fee von 30% vollkommen überrissen ist, ist auch vollkommen klar. Und natürlich diese Problematik auch noch besteht, auf die hat natürlich auch die Regulierung in der EU eingestellt, dass Apple ja selber auch einen Musikservice betreibt auf dieser Plattform, in diesem App Store, der ja Spotify Konkurrenz macht. Und für den eigenen, also für Apple Music, dann kann Apple ja die ganzen Leistungen dort 30% günstiger anbieten. Und das ist eben auch, worauf Spotify dann eben verweist, dass es ja unfairer Wettbewerb ist, wenn Apple selber in diesem Feld unterwegs ist und dort nicht diese 30% Fee anfällt. Also von daher ist man ja schon nachteilig aufgestellt und kann eigentlich so gar kein Geld verdienen. Also das ist genau diese Debatte, die jetzt dort weitergeführt wird.
Ja, eine andere Debatte wird zwischen zwei anderen Enemies sozusagen geführt. Und zwar haben wir in der vergangenen Woche von der Klage von Elon Musk gegen OpenAI berichtet. Und in dieser Woche hat sich OpenAI zu dieser Klage geäußert. Da lohnt sich ja auch mal in Detail reinzugucken. Da wurden nämlich eine ganze Menge E-Mails veröffentlicht von den Konversationen zwischen den jeweiligen Beteiligten und natürlich ziemlich klar dargestellt, wie sehr on board mit der kommerziellen Idee von OpenAI Elon Musk war, was ja durch E-Mails belegt wird.
Was er jetzt ja abstreitet sozusagen, ne, und ankreidet, dass das OpenAI jetzt plötzlich A, nicht mehr so richtig open und auch kommerziell plötzlich ist. Das schien damals für ihn nicht so ein Problem zu sein.
Nee, das schien damals für ihn überraschenderweise nicht das Problem zu sein. Was interessant ist, dass mit der Antwort das erste Mal der Ilya Sutskever wieder in öffentliche Erscheinung hier auch tritt, der sich nach dem Coup gegen gegen Sam Altman erstmal ein bisschen zurückgezogen hat. Da
der
er
Brutus.
Genau, der Brutus. Der möchte gerne Brutus. Am Ende hat es nicht ganz so gut funktioniert. Auf jeden Fall ist er wieder dabei, auch weil er damals eine der handelnden Personen war und einige E-Mails, die Konversationen zwischen eben ihm und Elon Musk da ja auch veröffentlicht wurden. Eine Sache, die aber trotzdem halt interessant ist, auf die einige hingewiesen haben, die, sagen wir mal, juristisch etwas bewandter sind, ist schon diese Problematik der Aufstellung von OpenAI. Also natürlich ist es davon auszugehen, dass Elon Musk da von Anfang an auch davon wusste und d'accord damit war. Aber diese Konstellation von Teil Non-Profit, Teil von For-Profit, um damit zu besseren steuerlichen Konditionen auch letztendlich Geld einzusammeln und dann am Ende doch alles in die For-Profit-Entity zu wandeln, beziehungsweise in die Profit-Entity die ganzen Profits halt einzukassieren. Das ist durchaus eine problematische rechtliche Lücke für andere Startups halt sein kann, wenn damit so umgegangen wird.
Ja, aber da zeigt sich auch wieder so ein bisschen, dass wenn man mit Schlamm wirft, man sich selbst auch ziemlich schnell die Hände schmutzig macht, weil dann vergangene Woche, also eben das ist so das interessante Topic, was sich ja Tax, also Steuerexperten und Regulators natürlich jetzt noch ein bisschen näher anschauen müssen wahrscheinlich, eben dass man so eine Non-Profit-Entity dort gegründet hat mit OpenAI, aber die Research-Ergebnisse, die da rauskommen, in ein For-Profit-Ding des IP überschreibt und in diesem For-Profit-Entity dann monetarisiert. Also das muss man sich mal genauer anschauen, ob das tatsächlich so ganz rechtens ist. Aber dann wurden vergangene Woche natürlich als Antwort darauf auch so ein paar Zahlen zu Elon Musk veröffentlicht, wie viel er in eigenen Non-Profits quasi, also Milliarden an Steuern gespart hat, die dann aber wiederum auch sein For-Profit-Unternehmen zugute kamen. Also von daher, ja, wenn man dort eben wie so ein Elefant in Porzellanladen läuft, dann hat man, also wenn man das anderen vorwirft, dann läuft man natürlich auch Gefahr, selbst genau untersucht zu werden und dass es dann auch auf einen selbst zurückfällt und man die gleichen Sachen auch für sich gelten lassen muss. Also ja, keiner kann damit so richtig gewinnen, muss man mal ehrlich sagen, aber vielleicht, und das ist ja auch das Ziel von Elon Musk, damit OpenAI so ein bisschen zu defokussieren und auszubremsen, weil natürlich jetzt alle E-Mails genau unter die Lupe genommen werden und alle Mitarbeitenden von OpenAI jetzt genau überlegen müssen, was jetzt irgendwie in welcher Form wie kommuniziert wird, damit es nicht aus rechtlicher Perspektive für sie problematisch werden kann. Und das macht natürlich ein Arbeiten etwas schwieriger, das ist keine Frage.
Eine vielleicht noch interessante Sache an dem ganzen Schlamassel, was man eben aus den entsprechenden E-Mails rauslesen konnte, ist, Elon Musk war ja der Meinung, dass um gegen Google sich zu behaupten, die ja in dem AI-Bereich als der Hauptkonkurrenten wahrgenommen wurden, kann ja natürlich OpenAI nicht den ganzen Weg alleine bestreiten. Und Elon Musks Ziel war ja de facto eine Fusionierung mit Tesla, die dann ja nicht stattgefunden hat. Was ja auch wieder so auf so vielen Ebenen natürlich wieder lustig ist. Weil Tesla, die jetzt auch so die neuen Robotik-Sachen und die AI, die jetzt wiederum Elon Musk gegen als Druckargument versucht hat zu nutzen, um mehr Tesla-Shares wieder zu bekommen, weil er sonst seine AI woanders macht. Also diese Schnittstelle von AI und Tesla, die war ihm schon immer ziemlich wichtig.
Ich denke, sollte jedem mittlerweile klar geworden sein, dass all diese Argumente, die jetzt Elon Musk auf egal welcher Ebene irgendwie vorbringt für das Wohl der Menschheit und die Gefahr von AI und hin und her und lass uns ein Moratorium machen und 6 Monate nicht weiterentwickeln, eigentlich nur dem dienen, dass er die verlorene Zeit aufholen kann, um seinen Grog möglichst schnell voranzuentwickeln, was übrigens auch nicht open ist und was er auch monetarisieren will. Also von daher ist es einfach, ja, bisschen erbärmlich, also so ein bisschen wie im Kindergarten. Irgendwie, der hat mir die Schaufel weggenommen und jetzt mache ich dafür seine Burg kaputt, weil der mir die weggenommen hat. Und Am Ende des Tages geht es ihm auch darum, selbst diese Leading AI Company zu sein. Und er ist aus Trotz damals aus dem Board von OpenAI zurückgetreten, weil OpenAI eben nicht Lust hatte, dass es bei Tesla eingemeindet wird und Elon CEO der ganzen Geschichte wird. Und jetzt sind die halt, damals hat er auch, das geht auch aus diesen Berichten hervor, gesagt, dass er 0% Probability sieht, dass OpenAI irgendeinen Erfolg haben wird. Naja, dumm, dass es jetzt anders gelaufen ist. Plötzlich ist OpenAI der große Player und der Platzhirsch. Und jetzt heult er rum halt, dass er nicht dabei sein darf auf der Party. Man wird es weiter betrachten. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge anderer Player, die dann da unterwegs sind, die vielleicht die AI-News ein bisschen mehr bestimmen werden als irgendein rechtsalternativer Grock, oder?
Ja, davon ist ehrlich gesagt auszugehen. Und zwar hatte Anthropic auch interessanterweise von Leuten gegründet, die früher bei OpenAI dabei waren und dann rausgegangen sind und eben ein Unternehmen gegründet haben, um ein Sprachmodell zu bauen mit einem starken eben Sicherheits- und Verantwortungsfokus. Und jetzt lohnt sich das auf jeden Fall anzuschauen. Wir teilen ja auch einen Link zu YouTube. Gibt es einige Berichte, die die Funktionsweise von Claude 3 darstellen und zeigen, in welcher Hinsicht sie auch besser als GPT-4 sind. Und was auch immer wieder in den neuen Modellen besticht, ist, dass sie immer besser bei so Reasoning werden. Also, dass die Antworten immer stärker eben nicht nur auf Wahrscheinlichkeit von aufeinanderfolgenden Buchstabenanreihungen dargestellt werden, sondern dass man stärker eben eine logische Struktur und eine Art logisches Denken halt erkennen kann. Und nach vielen Merkmalen hat eben Claude 3 besser abgeschnitten als GPT-4. Leider immer noch nicht weitestgehend nutzbar und vor allem nicht in Europa, was ziemlich schade ist.
Ja, ich bin auch gespannt, wie es da weiterlaufen wird, weil da natürlich sich diese Diskussionen anhand dieser Benchmarks ja natürlich auch immer auftun. Also wie verlässlich sind jetzt diese Benchmarks und wo sind wir jetzt eigentlich in AI? Haben wir jetzt schon AGI, also Artificial General Intelligence und diese ganzen Diskussionen, die ja auch so ein bisschen akademische Diskussionen dann zum Teil sind, ne? Also von vielen wird dann eingebracht, wenn wir jetzt 5 Jahre zurückreisen würden in die Vergangenheit und sehen würden, was heute diese Modelle schon können, würde aus der Perspektive von vor 5 Jahren betrachtet, die meisten Leute es wahrscheinlich als AGI bezeichnen, was wir da schon haben. Und einen anderen Benchmark, der jetzt ja auch aufgestellt wurde, den fand ich auch ganz interessant, der geht jetzt halt nicht nur in diese unterschiedlichen Tests rein dort, die jetzt immer gemacht werden. Also kann es jetzt ein Bar-Exam, also für die juristische Abschlussprüfung bestehen oder lauter solche unterschiedlichen Ebenen, sondern was wäre aktuell der Intelligenzquotient von so einem Modell? Und man versucht das zu vergleichen. Und aktuell, mit dem aktuellen Modell ist es wohl so beim IQ von gut 100 angekommen. Also schon knapp über dem Durchschnitt, was so ein Mensch so auf die IQ-Skala bringt. Also von daher kann man sich natürlich überlegen, wie sich das weiter dort entwickeln wird und wahrscheinlich AGI so diese nicht zu erreichende General Intelligence ist, die immer noch weiter entfernt ist. Also so ähnlich wie Full Self-Driving oder Fully Autonomous Driving immer noch nicht ganz erreicht ist, weil man sich dann, wenn man dort an diesem Punkt angekommen ist, immer noch mehr vorstellen kann, was eigentlich es noch sein könnte.
Tja, das ist, ich glaube, das ist so, wie halt Fortschritt funktioniert, ne? Für unsere Vorgänger, also wenn man jetzt so, keine Ahnung, 2 Jahre dahinter guckt, dann sind wir jetzt schon eh quasi wie Goethe. Die Menschen, die jetzt leben, mit all dem, was wir jetzt machen können. Und das ist ein Fortschritt, das quasi fast unvorstellbar ist. Und je näher du diese Vorstellung kommst, desto mehr siehst du, wie weit du eigentlich noch entfernt bist von dem, was möglich ist. nach dem Prinzip, ne, sonst müsste man sagen, es ist schon alles erfunden. Und jede Generation fast glaubt, es ist schon alles erfunden. Man kann ja eigentlich gar nichts mehr erfinden, weil wir schon so viel erfunden haben. Und am Ende erfindet man trotzdem wieder und wieder und wieder.
Genau, aber dieser Punkt, der erreicht ist, den man sich vor kurzem, glaube ich, noch als so ein Inflection Point mit einer vertikalen Kurve dann dargestellt hat, was dann so die, ja auch, na, wie heißt er gleich? Moment.
Singularity.
Ja, genau. Also, dass die Singularity tatsächlich auch so ein singuläres Event ist, wo plötzlich dann alles auseinanderdriftet. Das ist dann halt auch so die Frage, weil die Vorstellung ja bisher war, dass das so das sein wird und von einem Tag auf den anderen ist es dann das eine oder das andere. Die Frage ist, ob es tatsächlich so ist oder ob es eben eher dieser graduelle Prozess ist, dass solche Systeme natürlich mit zunehmender Geschwindigkeit immer mächtiger werden. Aber ob das plötzlich so, du einen Abend ins Bett gehst und alles noch normal ist und am nächsten Tag ist alles komplett anders, ob es so ein Event sein wird, das ist so ein bisschen fraglich, oder?
Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich jetzt die Prognose geben sollte.
Ja.
Aber apropos Inflection. Ein anderes Modell, das auch neu angekündigt wurde und auch mindestens so gut wie GPT-4 sein soll, ist von Inflection AI, Inflection 2.5. Man kommt mit den ganzen Modellen wirklich durcheinander, wie sie alle entweder nummeriert werden oder neue Namen bekommen und so. Das ist, können sie sich nicht irgendwie auf so einen einheitlichen Standard festlegen, damit es den Kommentatoren einfacher wird oder auch den Leuten, die versuchen da so ein bisschen den Überblick zu behalten. Und weil eben Inflection dieses neue Modell rausgebracht hat, dachte ich mir, ach, ich schaue mir jetzt mal wieder Pi an. Also das ist von Inflection der Chatbot. Den haben sie auch schon relativ früh rausgebracht. Und der sollte so eine Art, ja, mehr so persönlicher Conversational Assistant, Conversational Companion sein. Das fand ich damals jetzt nie so interessant. Aber ich muss sagen, ich habe da jetzt doch so ein bisschen rumgespielt, weil das hat dann doch was. Es hat irgendwie so eine ganz andere Persönlichkeit, könnte man sagen, als ChatGPT. Und zwar zeigt dir da so bestimmte Szenarien, in denen du einen bestimmten Skill zum Beispiel üben kannst. Also du hast so Bereiche, die du entdecken kannst und hast zum Beispiel Make Someone Feel Special oder Five Steps to Mindfulness, Shift Your Perspective, Careers Based on Your Personality, Cultivate Deeper Relationship und so weiter. Und dann kannst du in diesem entsprechenden Kontext, der dir hier vorgegeben wurde, eben bestimmte Skills zum Beispiel trainieren oder auch so Verhandlung üben und so weiter. Und ja, das fand ich eigentlich einen ziemlich interessanten Ansatz. Habe so ein paar Sachen auch ausprobiert. Und ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie gesagt, in welche unterschiedliche Richtung sich diese Modelle und diese unterschiedlichen Chatbots halt entwickeln und welche Persönlichkeiten sie eben bekommen und wo wir sie eben unterschiedlich einsetzen können. Und es ist halt so die Frage, wird das so bleiben? Werden sie sich so spezialisieren in irgendwelchem Umfeld? Oder werden sie irgendwann mal doch zu Plattformen und werden alle alles können und du wirst als Nutzer nur zwischen unterschiedlichen Modi zum Beispiel wechseln, aber stark in einer bestimmten Plattform verankert bleiben. Weil im Moment ist es manchmal schon so, dass du ganz viele unterschiedliche Pools nebenbei nutzt und versuchst so ein bisschen rauszufinden, für welchen Case ist was am besten. Du nutzt so Perplexity als Ersatz quasi für die Suche. Dann kannst du Pi nutzen, um so ein bisschen persönlichen Trainer, Coach, Assistenten und dann irgendwie nutzt du ChatGPT für alles andere.
Naja, die alte Frage von Generalization, was ja diese AI jetzt gerade ermöglicht, schon eher general zu sein und Spezialisierung dann auch wiederum, damit die Nutzerinnen und Nutzer auch eine Vorstellung haben, was ist denn genau das, was ich jetzt hiermit machen kann? Und
ja, genau. Okay, und das ist der gute Punkt, den du hier ansprichst. Das ist, finde ich, zum Beispiel bei Pi dadurch ein bisschen besser gelöst als zum Beispiel bei ChatGPT. wo du erstmal so, also klar, du kriegst so Vorschläge für Fragen und jetzt mit den einzelnen GPTs, mit dem Store, klar, kannst du dir so spezialisierte Assistenten halt reinholen. Mhm. Aber ins Pi gehst du rein und hast du gleich so die unterschiedlichen Szenarien, in die du dann quasi eintauchen kannst, was den Einstieg so von der User Experience deutlich erleichtert im Vergleich. Also gerade als, sagen wir mal, unbedarfte Nutzerin oder Nutzer, ne?
Mhm.
Und ja, apropos Perplexity hat jetzt auch eine neue Finanzierungsrunde und ist jetzt auch ein Unicorn. Wenig überraschend. Eigentlich ist es fast überraschend, dass es hier jetzt erst passiert.
Ja, hat mich auch gewundert, dass die nicht schon ein paar Milliarden wert sind, weil Perplexity ist ja nun auch ja schon ziemlich verbreitet und ich nutze es häufig. Also wirklich als so ein Ersatz von Google, also der normalen Suche. Ja, und wenn man sich anschaut, was für ein Riesenmarkt Suche ist und Perplexity ja aktuell so ein wahrscheinlich aus der AI-Perspektive der prominenteste Contender ist in diesem Bereich, dann hat es mich schon gewundert, dass die erst 1 Milliarde sind. Ja? Also.
Aber ja, also natürlich klar, dass wir die nutzen. Wir sind sicherlich ja trotzdem nicht die, ja.
Der Durchschnitt des Massenmarkts.
Der Durchschnitt des Massenmarkts, genau. Und das ist halt natürlich die Frage, wie groß die Verbreitung ja auch jenseits der Tech-Bubble ist, ne? Hm. Das weiß ich nicht, zum Beispiel bei Perplexity. Ich weiß nicht, wie die Zahlen halt aussehen. Was auch interessant war, von Stability AI, SSSR heißt es, und zwar mit Generative AI 3D-Objekte rendern. Also das war eigentlich auch schon ganz cool, dass du ein quasi 2D-Bild reinwerfen kannst, wird als Objekt erkannt und wirklich so komplett 3D gerendert. Das sah schon eigentlich ganz cool aus. Und ja, eben da sieht man die unterschiedlichen Nutzungskontexte und dann auch von Adobe gab es ja auch mal nur eine kleine News, dass Adobe Firefly, also dieses generative Funktion für Photoshop, die schon ziemlich beeindruckend ist und die ist jetzt auch auf dem Mobile Phone zugänglich, sodass man die demnächst, ich habe es gesehen, ich konnte das jetzt noch nicht nutzen, in den Adobe Produkten auf dem Smartphone nutzen kann, was ja auch so ein bisschen der logische Schritt war, hat mich ehrlich gesagt auch eher überrascht, dass das noch nicht der Fall war. Aber der viel spannendere, finde ich persönlich, Einsatz natürlich von Generative AI ist immer noch in dem medizinischen Bereich etwas, wo es noch relativ am Anfang ist und was sicherlich mit viel mehr Vorsicht voranschreitet, als jetzt hier so ein bisschen Bildgenerierung oder 3D-Rendering. Aber das haben wir ja auch am Anfang des Jahres vorhergesagt, dass gerade in diesem Bereich sehr viel passieren wird. Und da gibt's dieses Startup-Unternehmen in Silikomedizin, das sich ja sehr stark darauf fokussiert. Und in dem letzten Nature-Ausgabe wurde eben der Fortschritt beschrieben bei der Entwicklung eines ersten durch KI generierten und entdeckten Medikaments, das jetzt in der Phase 2 der klinischen Studien sich befindet. Und das ist ein Stadium, das einfach erheblich dadurch beschleunigt werden kann. Also in dem Fall hat InSilico die erste Phase in nur 2,5 Jahren und erreicht und zu einem Bruchteil von üblichen Kosten und dann kurz danach dann auch eben die zweite Phase. Und das ist ein Prozess, das zum Teil ja auch über ein Jahrzehnt gehen kann. Also da sieht man, wie durch KI diese Entdeckung und quasi Konstruierung des Medikamentes deutlich beschleunigt werden kann. Und dazu gab es zu dem Thema, also jetzt nicht speziell zu InSilico, sondern insgesamt zu dem Thema künstliche Intelligenz auf der Spur des Lebens, könnte man das übertiteln, einen längeren und auch sehr interessanten Beitrag von der New York Times, den wir auch verlinken, der auch davon berichtet, wie zum Beispiel eine seltene Zellart durch KI-Algorithmen identifiziert werden konnte, die an der schon sehr, sehr lange die Menschen eben ohne Algorithmen geforscht haben und welche Konsequenz letztendlich diese Fähigkeit, eigene Hypothesen zu generieren, biologische Muster zu erkennen und dann Lösungen für die Veränderung dieser Muster ja auch anzubieten, am Ende die Algorithmen halt haben können. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Riesenpotenzial, gerade für die Medizin. Auf der anderen Seite werden natürlich Stimmen auch immer lauter hinsichtlich der Nutzung von Generative AI zur Erstellung von biologischen Waffen. Dass natürlich die Kehrseite dieser Möglichkeit und auch dieser Personalisierung und Individualisierung in diesem Bereich ist.
Ja, was auch sehr prominent in diesem Buch, was für das vergangene Jahr ja einer unserer zentralen Empfehlungen war, von dem DeepMind-Gründer, genau diese Themen ja auch angesprochen hat.
Ja, auf
also
jeden Fall.
Also The Coming Wave, das als Buchempfehlung nochmal, die dort ja auch sehr stark auf diese Potenziale, aber natürlich auch diese Risiken jetzt gerade in diesem Bereich auch eingeht.
Ja, und apropos Risiken in diesem Bereich, also auf die nicht nur technologische Auseinandersetzung zwischen China und USA sind wir ja bereits eingegangen in Bezug auf TikTok. Aber hier gab es in dem Bereich künstliche Intelligenz auch nochmal ein interessantes Thema. Spionage ist in diesem Umfeld natürlich auch nichts Neues und das von der Seite Chinas ein großes Interesse besteht, noch besser zu verstehen, wo die Big Tech-Unternehmen hinsichtlich KI stehen und sich da entsprechenden Zugang zu verschaffen. Das ist jetzt auch nicht sehr überraschend. Nun, in der vergangenen Woche ist eine Geschichte auch durch die Medien gegangen von einem Google-Mitarbeiter, der ja durchaus eine ganze Menge vertrauliche Informationen über die KI gestohlen hat. Und was ich daran eigentlich am unterhaltsamsten finde, ist, der hat tatsächlich die Daten entwendet und sie dann in die persönliche Google Cloud reingeschmissen.
Kann man das dann eigentlich noch als Stehlen bezeichnen?
Genau.
Von Google zu Google.
Von Google zu Google, ja. Und das ist aber wirklich so alles irgendwie crazy, dass es über eine längere Zeit ja auch ging. Und der hat ja, während er bei Google gearbeitet, so heimlich schon ein Startup in China gegründet und hat ja offenbar einen Mitstreiter in Google, der seine Chipkarte quasi genutzt hat, um in Google da Headquarters einzuchecken. Und da fragt man sich, ist das sonst keinem irgendwie aufgefallen? Also, um auf die Frage zurückzukommen, glaube ich, die du vom letzte Woche oder vorletzte Woche gestellt hast, wie viele Leute arbeiten bei Google? Mit der Antwort 50%. Weil nur so kann es ja eigentlich aufgefallen sein, dass er da eigentlich gar nicht gearbeitet hat, sondern schon an seinem Startup irgendwo in China. Naja, auf jeden Fall gibt's da jetzt eine ordentliche Anklageschrift und bei der Verurteilung drohen ihm sogar bis zu 10 Jahre Haft und eine ordentliche Geldstrafe. Von daher irgendwann mal ist es halt rausgekommen, aber das zeigt gerade bei diesen Unternehmen, ja, welche Gefahr dann aus den Mitarbeitern letztendlich, also welche Gefahr von den Mitarbeitern geht, die im Zweifel für jemanden anderen spionieren wollen und wie sie gerade in dem Bereich dieser sensiblen Technologien natürlich Vorkehrungen unternehmen müssen, um solche Situationen zu verhindern. Aber einfach ist es sicherlich nicht.
Was ich daran auch faszinierend finde, ist irgendwie so diese Zweigleisigkeit oder die Dichotomy von was so ein Konzern alles weiß, in jedem Detail, also sprich jeden Google-Search über meine E-Mails, die bei Gmail sind, jede Konversation, die ich mit allen Menschen irgendwie in der ganzen Welt habe, meine Kalender, die auch dann bei Google sind, also es weiß, wann ich wo hinreise, mit welcher Person ich mich treffe, in welchen Ort es ist, welche Präferenzen ich dann dort von Restaurants wahrscheinlich habe. Also Google könnte ja noch sehr viel detaillierter mir Recommendations machen und eigentlich so der perfekte Assistent sein für alle Sachen. von meinen Reisen schon automatisch die Hotels, weil es weiß vom Kalender, wo das hingeht, welche Präferenzen ich habe, wen ich treffe, das Restaurant von der anderen Person, die wahrscheinlich auch die gleichen Google-Produkte nutzt, auch die Präferenzen haben, dann schon das Restaurant vorschlagen, was für uns beide am besten passt. All diese Sachen, das kann man ja endlos weiterspielen, wo man eigentlich vermuten kann, dass Google das aktuell nur deswegen noch nicht macht, weil es einfach zu spooky wäre, wenn den Leuten wirklich bewusst wäre, was dieses Unternehmen alles über einen weiß und eigentlich verknüpfen könnte. Und dann auf der anderen Seite, aber solche Geschichten, ja, die doch wahrscheinlich jetzt nicht so ganz unoffensichtlich waren und trotzdem dann so lange unterm Radar dort ablaufen könnten.
Also das kriegen schon andere Unternehmen hin, die nicht diese technologische Kompetenz von Google haben, zu verhindern, dass bestimmte Sachen runtergeladen und dann irgendwie hochgeladen werden. Weißt du, so von Informationen, vertraulichen Informationen in einem Unternehmen. Also, und dass sie dann nicht mal in der Lage sind zu identifizieren, dass sie Dinge dann in die eigene Cloud hochgeladen werden. Das ist ja auch besonders lustig. Naja, Privacy halt, ja, ist ja klar. Naja, also das nur so ein bisschen als Abschluss. Ich fand es trotzdem so ganz, ganz unterhaltsam, wie das vor sich gegangen ist. Natürlich den Link zu Details werdet ihr in unseren Podcast Notes finden.
Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
Also, weil wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben, ohne das Buch gelesen zu haben, dachte ich, ich muss das Buch auch lesen, damit wir nicht nur theoretisch darüber sprechen, dass bei Amazon Haufen Duplikate von dem Buch von Kara Swisher erschienen sind, sondern dass ich auch das Buch tatsächlich mal lese. Und ja, also ich finde das Buch sehr unterhaltsam, trägt aber jetzt nicht wirklich zur Erweiterung meiner Erkenntnis bei, wenn ich das jetzt so sagen kann. Mhm. Es ist unterhaltsam, es bringt so ein paar Lacher. Es ist punktuell ein bisschen anstrengend, weil die feiert sich selbst schon echt extrem, muss man schon sagen. Mhm. Und ich glaube, dass es anders ist, wenn das in einem Gespräch ist, wie das jetzt so mit Scott Galloway. Also ich habe den Podcast jetzt nicht wirklich regelmäßig gehört, aber ich habe sie live mal bei der DLD letztes Jahr gehört. Und das war extrem unterhaltsam. Und was anderes, wenn das so vorgelesen ist. Und die liest das ja auch selbst vor. Mhm.
Ach so, weil es als Audiobook.
Ja, genau, ich habe es ich habe es ja auch als Audiobook. Und ja, also es ist, wie gesagt, es ist unterhaltsam, aber manchmal weiß man nicht so richtig, worauf sie hinaus will. Ja.
Also ich glaube, in diesem Podcast, was jetzt irgendwie Pivot, da hat sie auch noch so die Gegenposition mit Scott Galloway, der natürlich jetzt auch nicht so ein Blatt vor den Mund nimmt. Und natürlich auf eine humoristische, aber trotzdem auch ziemlich häufig auch konfrontative, aber natürlich lustig gemeinte Art. Man kann ihm das nicht so übel nehmen. Sie natürlich auch dann, wenn sie sich mal wieder so selbst beweihräuchert, ich hab's als Erster und wer hat's reportet? Ich war's. So die ganze Zeit, ja. Er ihr auch so ein bisschen den Spiegel vorhält und sagt, ja, okay. Super, hast du früher von deiner Mutter nicht genug Attention bekommen oder was auch immer? Also so ein bisschen.
Tatsächlich nicht. Also das kriegt man so ein bisschen in dem Buch, weil das ja so autobiografisch ist. Also ich glaube, so auf paar, wenn man gut zuhört, dann erkennt man so ein paar Traumata, die es da so gab. Aber ja.
Ja, also ich glaube, also da würde sie sich auch einen Gefallen tun und das ein bisschen sympathischer machen, wenn sie sich darauf verlassen würde, dass die Leute vielleicht selbst schon zuordnen können, ob sie das als Erste irgendeinen Scoop hatte. Mhm. Weil ich glaube, ich meine halt auch, als die ganze Saga jetzt um Sam Altman und OpenAI war, muss man ja auch sagen, war sie tatsächlich auch wieder ziemlich gut informiert mit dem, was sie dann dort als Erstes als Insight so verbreitet hat. Sie ist einfach sehr gut connected und kommt dann an viele relevante Informationen wahrscheinlich auch als Erste ran. Ich finde, es wäre aber sympathischer, wenn sie dann halt nicht immer 50 Mal draufschreiben muss, dass ich jetzt die Erste gewesen bin und ich habe, und wer hatte den Scoop? Also so, das ist halt ein bisschen anstrengend so, aber nichtdestotrotz finde ich, kommen da ja auch doch viele Insights so raus. Die sind jetzt für dich wahrscheinlich nicht ganz so neu, weil du dich ja auch sehr tief mit diesen ganzen Themen befasst für Leute. Und das hat sie ja auch gesagt, dass das Buch mehr an Leute adressiert ist, jetzt nicht so die Silicon Valley Insider sind, sondern dass es mehr so ein bisschen breiterem Publikum auch zugänglich werden soll. Und der andere Vorwurf, der ihr natürlich auch so gemacht wird, ist, dass sie selbst das alles die längste Zeit total gefeiert hat, was im Silicon Valley so abging und sich jetzt so auf die Position stellt, nee, ich bin ja immer so kritisch gewesen und dementsprechend vielen Fehlsteuerungen, die jetzt zu sowas wie Elon Musk und seinen Auswüchsen dort geführt haben, dort so Vorschub geleistet hat. Ich weiß nicht, wie kommt es in diesem Buch raus? Ist das?
Also die konfrontiert selbst eigentlich so ein bisschen diese Kritik, dass die sagt, es hat ihr jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, vorgeworfen. Ich glaube, das war ein Titel eines Artikels. Sie sei gleichzeitig die meist gefürchtete und meist gefeierte Reporterin aus Silicon Valley, wo sie, und ob das nicht ein Problem ist, weil sie natürlich so einerseits den Anspruch hat, das alles kritisch zu beleuchten. Auf der anderen Seite ist sie ja selbst Teil davon. Und inwiefern ihr das überhaupt möglich macht, das jetzt noch kritisch zu beleuchten. Es ist halt nur, du kommst natürlich nur zu den Insights und kannst diese Kontakte knüpfen, wenn du Teil davon bist. Ja. Was kannst du sonst, also klar, wenn du jetzt vielleicht ein Investigativjournalist bist, das eine Sache aufdeckt, kannst du da inkognito oder musst du dann eben inkognito unterwegs sein. Aber wenn du über Jahrzehnte darüber berichten willst, ist es schwer, unbekannt zu bleiben, glaube ich. Weil du brauchst ja diese Connections, du musst ja dort quasi auch verkehren. Also von daher, ja, also diesen Vorwurf hat sie auf jeden Fall ja auch zumindest thematisiert. Und letztendlich ist sie ja auch nicht nur Journalistin, sondern sie ist ja auch ein Stück weit ja auch Unternehmerin und macht ja da die Konferenz und so weiter und so fort. Also von daher ist sie schon einfach ein Teil dieser Mischpoke, über die sie ja auch gleichzeitig kritisch berichtet.
Also das Buch, um was es sich dreht, Burn Book von Kara Swisher, würdest du dann halt sagen, ist eine Empfehlung zu lesen? Du meintest, für dich kam jetzt nicht viel Neues bei raus. Für Leute, die jetzt im Silicon Valley nicht so tief drin sind, dann eher für die Zielgruppe lesenswert, informativ.
Kann man machen. Also wie gesagt, informativ, ja, okay. Ich finde es okay. Unterhaltsam, in jedem Fall. Also ich finde, das war jetzt keine verlorene Zeit, weil es gab halt viele Lacher. Es ist eine leichte Unterhaltung, um da so ein bisschen reinzukommen. Wenn jemand das hört, sollte man das vielleicht auf die halbe Geschwindigkeit schalten, weil die hat so ein Tempo zu erzählen und vorzulesen, dass es manchmal schwer zuzuhören ist. Ja, ich bin so ein bisschen indifferent in meiner Empfehlung, ja. Also einige Sachen haben mich wirklich genervt, aber wie gesagt, viele sehr, sehr lustige Aussagen, auch viele so lustige Wortschöpfungen, die man eigentlich ganz gut übernehmen kann. Zum Beispiel diese Mirrorcracy, weil ja von Silicon Valley immer so von angeblichen Meritocracy ja auch berichtet wird und dieses Wort halt eher Mirrorcracy. Also lass uns mal lieber die Leute nehmen, die genauso aussehen wie uns und quasi wie wir und ein Spiegelbild in gewisser Weise von uns sind. Das fand ich eigentlich so einen guten Punkt. Aber dann eben dieses ich und ich zitiere mich hier und ich zitiere mich wieder hier und ich zitiere mich wieder hier. Ich verstehe das ein Stück weit, weil ich glaube, um als Frau so lange in so einem Umfeld bestehen zu bleiben, musst du ein Stück weit häufig betonen, das ist meins, ich habe es geschafft, ich habe es erreicht, weil das einfach ganz gerne auch übersehen wird und ignoriert wird. Und deswegen tue ich mich manchmal so schwer mit der Kritik, weil ich mich frage, wäre das ja auch so offensichtlich mir aufgefallen, wenn das ein Mann wäre? Weil Männer tun das ja auch die ganze Zeit. Aber irgendwie gesteht unsere Gesellschaft das den Frauen viel weniger zu. Aber trotzdem war es schon extrem bei ich. Ja.
So viel zum Burn Book von Kara Swisher. Ihr könnt euch ja selbst ein Urteil drüber bilden. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, natürlich in den Shownotes unseres Podcasts, wie immer zu finden, über unsere Website zurückzurzukunft.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und hören uns kommende Woche wieder.
Bis dann.